Domradio. Beratung.
Beten junge Menschen anders als ihre Eltern oder ihre Großeltern? Ist Beten für Jugendliche uninteressant oder nur ein Pflichtritual? Wie und in welchen Situationen beten Jugendliche? Das ist heute unser Thema in der Domradio-Beratung. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich grüße Sie. Die Domradio-Beratung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Beten und zwar vor allen Dingen mit dem Beten junger Menschen. Wie ist das eigentlich bei Jugendlichen? Beten die überhaupt? Was ist eigentlich für die Beten? Wir sollten uns vielleicht erstmal überhaupt dem Beten annähern. Was ist das eigentlich genau? Wie könnte man es definieren? Und zu Gast sind Marianne Bauer. Sie ist Referentin für religiöse Jugendbildung und Professor Dr. Patrick Höring, Professor für Religionspädagogik. Was ist denn für Sie Beten, Frau Bauer?
Also für mich heißt Beten ganz einfach ausgedrückt Gespräch mit Gott. Eine kurze Unterbrechung im Alltag, die die Beziehung zu Gott herstellt und ja, die auch die Beziehung pflegt zu Gott.
Herr Höring, wie würden Sie es sagen?
Ich würde auch sagen, ganz landläufig wird jeder mit Beten irgendein Gespräch verstehen, das sich an etwas Höheres richtet. Und das kann dann ganz unterschiedliche Formen annehmen, vom Vorsagen vorgegebener Texte, wie wir das in den Gottesdiensten tun oder in Ritualen tun, bis hin zum freien Beten, bis hin zur Kontemplation und dem innerlichen Stillwerden.
Bei Jugendlichen, denke ich, ist das, je nachdem, ob sie als Kind schon gebetet haben, vielleicht so eine Sache, ob es ein Ritual ist, ein Gebet aufzusagen, was man kennt, also eher so automatisiert. Wie ist das so, Ihre Erfahrung bei Jugendlichen mit dem freieren Beten? Ist das eher so bei denen, die auch schon als Kinder so mit dabei waren oder kommen auch manche einfach spontan so dazu?
Also spontan hätte ich gesagt, das müsste man erst lernen und das ist so die klassische Ansicht. Man muss das im Elternhaus erstmal lernen, bevor man beten kann. Es gibt aber tatsächlich Untersuchungen, etwa im Osten Deutschlands unter Konfessionslosen, die zeigen, dass es durchaus bei auf den ersten Blick nicht religiösen Menschen Gebetsvollzüge gibt. Man kann sich denken, wann das passiert, aber auch da gibt es offensichtlich Momente, wo Menschen eine Innerlichkeit erfahren, spontan Gefühle ausdrücken, nach Hilfe rufen, selbst unter Menschen, die sonst keine religiöse Bindung haben.
Wie ist das zum Beispiel in Situationen, in denen man traurig ist, in dem was besonders emotional ist? Ist das was, wo Jugendliche, die noch nie gebetet haben, plötzlich so diese Sehnsucht haben, mit jemandem zu sprechen und dann eben auch plötzlich mit Gott sprechen?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also es gab vor 2 Jahren auch eine Untersuchung im evangelischen Bereich, wo da im Bereich Hildesheim eine Studierende eben das untersucht hat und viele Jugendliche auch gesagt haben, sie würden beten uns dabei eigentlich gar nicht merken, genau in solchen Situationen. Also das ist ja auch das, wo wir zum Beispiel von Stoßgebeten sprechen, die wir gen Himmel senden und das tun eben junge Menschen auch, ohne das jetzt explizit religiös zu definieren.
Gibt es Jugendliche, die gar nicht beten?
Davon gibt es natürlich zuhauf. Also wir müssen nüchtern darauf blicken, dass diejenigen, die beten, natürlich in der Minderzahl sind. Selbst wenn wir jetzt so spontane Gebete hinzuzählen, wie wir sie gerade genannt haben. Etwa die neue Shell-Studie sagt, dass die Jugendlichen, die von sich selber sagen, sie würden beten, das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung oder ein Drittel der befragten Jugendlichen zwischen 14 und 25.
Und die haben dann jeweils auch ein christlich geprägtes Elternhaus?
Das sind großteils natürlich die, die ein christlich geprägtes Elternhaus haben. Schaut man tiefer in diese Gruppe hinein, die also katholisch oder evangelisch sind, dann ist es wiederum da etwa nur ein Drittel, die sagen, ich bete regelmäßig. Bei den anderen hat das dann eher situativen Charakter.
Also Beten, ein spannendes Thema überhaupt, aber Beten bei Jugendlichen auch. Wir wollen uns gleich ja der Zielgruppe mal nähern und mal genauer hinschauen, welche Jugendlichen denn beten und ob sie denn anders beten als zum Beispiel ihre Eltern oder ihre Großeltern. Beten junge Menschen anders als ihre Eltern oder ihre Großeltern? Also wenn ich selber von mir ausgehe und denke an meine Oma, dann weiß ich, dass sie häufiger mit dem Rosenkranz da saß und vor sich hin murmelte. Meine Mutter hat das schon nicht mehr gemacht und bei mir persönlich ist es auch wieder anders. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Jugendlichen heute auch wieder anders beten. Ich schaue meine Gäste an, Marianne Bauer und Dr. Patrick Höring. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Was ist so an Generationenunterschieden da?
Also zunächst mal wird weniger gebetet. Das zeigen uns die einschlägigen Befragungen, dass das Beten deutlich zurückgeht. Das hängt damit zusammen, dass auch ein Gottesbild, was ein Gegenüber ja braucht, wenn ich bete, bete ich zu jemand anderem, zu einer Person womöglich, wie wir das in den großen Weltreligionen glauben. Auch das ist brüchig geworden, damit auch das Beten insgesamt. Ob die Gebetspraxis damit früher auch eine intensivere, innerlichere war, das lässt sich nur schwer vermuten. Ich glaube, dass sich an der Qualität vielleicht nicht so viel geändert hat, aber die Häufigkeit, das hat sich sicher verändert. Nicht? Früher hat man morgens, abends gebetet, vor dem Essen gebetet, vielleicht sogar dreimal am Tag den Engel des Herrn. Das sind ja alles Rituale, die den wenigsten heute noch geläufig sind.
Und ist Beten ja einfach auch mehr so, wie soll man es sagen, ja, also dass man das Gefühl hat, dass es wurden halt auch fertige, feste Gebete aufgesagt, wurde nicht so frei gebetet.
Genau, also diese ritualisierten Formen des Betens, also vorgefertigte Gebete, die man nachgesprochen hat, das ist heute für Jugendliche viel, viel schwieriger, weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo Menschen verstehen wollen, was sie da sagen und nicht einfach nur was nachsprechen. Und insofern kann man schon auch sagen, also ne, klassische Gebete wie Rosenkranz oder wir hatten es gerade schon, Engel des Herrn, das sind schon auch Gebete, die für Jugendliche viel, viel schwieriger zugänglich sind. Und
bei Kindern dürfte das noch ganz gut funktionieren,
genau,
weil die ganz gerne ja Rituale mögen.
Genau, das ist ja auch was, was wir erleben, wenn wir in Jugendgruppen oder mit Jugendgruppen beten, dass oft diese Kindergebete noch sehr tief verankert sind, weil das was ist, das kennt man wirklich aus der Kindheit zu Hause, aber vielleicht auch aus dem Kindergarten. Und das ist oft was, was ja auch da ist.
Wenn Eltern versuchen, mit ihren Kindern oder eben mit den Jugendlichen zusammen zu beten, ist das sicherlich dann auch nicht immer einfach, ne? Durch die Generationenunterschiede.
Ich glaube, dass das, der Generationenunterschied noch nicht mal so das große Problem ist, sondern eher die Scheu, überhaupt Religiöses zur Sprache zu bringen. Ich glaube auch kaum, dass religiöse Themen einfach so beim Küchentisch heute noch thematisiert werden, sondern das tun Jugendliche vor allen Dingen natürlich eher mit Gleichaltrigen. Insofern ist, glaube ich, auch eine Scheu da zu sagen, wir setzen uns jetzt mal um den Adventskranz, den haben ja noch viele Familien im Wohnzimmer stehen, und wir singen jetzt mal ein Lied oder wir halten einen Moment Stille oder hören ein Stück aus der Bibel oder bringen auch vielleicht unsere Gefühle ins Wort. Ich glaube, da besteht immer noch eine große Scheu. Und umgekehrt, glaube ich, die Herausforderung der Kirche, Menschen zu helfen, das zu tun, ganz praktische Hilfen an die Hand zu geben. Wie kann ich denn auch, ohne dass es mir peinlich vorkommt, miteinander beten?
Genau, das ist so ein Punkt mit dieser Peinlichkeit, wenn die Jugendlichen in der Pubertät sind. Auch da, denke ich, wird jeder sich irgendwie zurückerinnern können, wie es entweder bei ihm selber oder bei jemandem anderen war. Da kam man vielleicht irgendwo hin, da wurde ein Tischgebet gesprochen und man war peinlich berührt oder wurde rot oder hat vielleicht nicht mitgesprochen, weil es in dem Moment irgendwie peinlich war. Warum ist manchmal Jugendlichen beten peinlich?
Naja, es hat mit dem Innersten zu tun, mit dem Privatesten. Und das ist in der Zeit der Adoleszenz natürlich alles in Bewegung. Das fängt bei der eigenen körperlichen Veränderung an und betrifft die Veränderung von Beziehungen unter den Freunden zu den Eltern, betrifft die Sexualität und natürlich auch die eigene Religiosität. Und da ist alles, was etwas preisgibt von mir, zunächst einmal zu schützen. Und dann schütze ich das eben dadurch, dass es unangenehm wird und mich zurückziehe oder in die Lächerlichkeit ziehe.
Ist Beten uncool für Jugendliche?
Ja, ich glaube, ein Teil ist es uncool für eine gewisse Phase. Und dann ist die Frage, wie kommen Jugendliche oder Menschen wieder zum Beten, wenn sie es in der Jugendzeit abgelehnt haben und in der Kinderzeit möglicherweise noch gar nicht erfahren haben? Ist dann nicht möglicherweise schon im Jugendalter das Kind in den Brunnen gefallen und man hat gar keine Chance mehr, zu einer Gebetsbeziehung zu kommen? Es gibt Möglichkeiten, aber es ist doch dann oft die Ausnahme.
Also das heißt, es ist schon günstig, wenn man selber Wert drauf legt, dass man auch einfach mit Kindern schon betet, weil sie wahrscheinlich erstmal nicht drüber nachdenken und mitmachen?
Ja, je früher, desto besser und je natürlicher und unverkrampfter, desto besser. Und dann auch mit dem feinen Gespür zu sehen, muss sich etwas an der Form ändern, wenn die Kinder älter werden? Oder muss man vielleicht dann es auch aufgeben für eine Zeit lang, weil die Jugendlichen nicht mehr mitbeten wollen? Das ist ja auch ganz natürlich. Aber man hat zumindest einen Grundstein gelegt und dann ist es natürlich auch leichter, im Erwachsenenalter wieder daran anzuknüpfen, keine Frage.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Frau Bauer? Sie haben ja auch viel mit Firmlingen zu tun und mit denen beten Sie auch. Gab es da manchmal auch Schwierigkeiten?
Ja, natürlich. Also das ist schon, wie Sie schon gesagt haben, ne, irgendwie vielen erstmal peinlich. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ich selber authentisch sein muss und dass ich sozusagen ein Stück von mir an der Stelle auch preisgebe. Und dann wird das auch schneller nicht mehr peinlich. Also Übung macht an der Stelle auch so ein bisschen den Meister. Und einfach auch klein anzufangen, also jetzt nicht das Gefühl irgendwie zu haben, ich muss den Jugendlichen jetzt erstmal irgendwie ganz, ganz viel beibringen über das Beten, sondern es einfach zu tun. Also meine innere Haltung, mein authentisch sein färbt dann auch ab. So. Und das heißt natürlich auch so die eigene innere Schwelle so ein Stück zu überwinden, ne? Und sich zu trauen, zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal und ich biete euch das mal an und so bete ich und schaut doch mal, ob das für euch auch was ist.
Und da haben Sie auch schon offene Ohren gefunden?
Durchaus, ja.
Das ist eine spannende Geschichte, wirklich dann offen daran zu gehen, zu sagen, ja, den Jugendlichen auch zu zeigen, dass es was Schönes ist und dass man selbstbewusst eben damit umgehen kann. Einfacher wird es vermutlich, wenn die Jugendlichen dann einfach sehen in Gruppen, da gibt es andere, die tun das auch, und ab da ist es wahrscheinlich nicht mehr unangenehm.
Genau, das stärkt natürlich die Gemeinschaft. Es stärkt aber auch vor allen Dingen, wenn man eine Form findet, die ihrem Lebensstil entspricht. Und das ist natürlich im Jugendalter nicht mehr das Aufsagen vorgegebener Texte, vielleicht noch nicht einmal das Sprechen von Texten, sondern eher das Stillwerden und das kontemplative Hören. Ich kann sagen aus meiner eigenen Biografie, dass es am spannendsten wurde, auch für mich wieder neu Beten zu entdecken, als ich entdeckte, Beten ist viel mehr Hören und Stillwerden, statt selber reden zu müssen. Das entlastet ja auch.
Wie Jugendliche beten, darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Junge Menschen, auch die beten, nicht alle, aber einige. Und was spricht Jugendliche denn an? Warum beten sie und vor allen Dingen in welchen Situationen beten sie? Darüber wollen wir jetzt sprechen in der Domradio-Beratung. Meine Gäste hier gegenüber, das sind Professor Patrick Höring, Professor für Religionspädagogik, und Marianne Bauer, Referentin für religiöse Jugendbildung. In welchen Situationen beten denn Jugendliche?
Ja, man könnte sagen, also im Alltag vielleicht eher selten oder weniger, aber schon in Situationen, die einen irgendwie angreifen, also die dramatisch sind. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel in Krankheit oder auch bei dem Verlust eines lieben Menschen oder auch wenn es Probleme gibt in der Familie, in Schule, Liebeskummer. Also immer dann, wenn eigentlich eine Situation auch dramatisch wird.
Und dann greifen Sie, warum, aus welchen Gründen genau zu diesem Mittel? Können Sie sich das erklären oder haben Jugendliche Ihnen darüber berichtet?
Ja, also wenn man Jugendliche selber fragt, und ich glaube, das lässt sich auch psychologisch natürlich untermauern, kann man schon sagen, dass Beten an der Stelle auch ein Stück Trost ist, ne? Also das, was einen emotional bewegt, auch nochmal loszuwerden, eben an Gott oder an den, der mich da begleitet, wie auch immer ich ihn dann auch nenne. Und das ist natürlich auch so ein Stück Verarbeitung und hilft natürlich auch, mit so einer Situation umzugehen, zu sagen, da gibt es noch jemanden, der kann auch eingreifen, wenn nichts mehr geht. Und manchmal sind das auch gar keine großen Worte, sondern vielleicht ist es auch nur ein kleines Zeichen im Sinne von, ich zünde eine Kerze an, und die steht als Hoffnung dafür eben, dass immer noch was geht in Situationen, die irgendwie ausweglos scheinen.
Das heißt, selbst wenn ich mich alleine fühle, habe ich jemanden, mit dem ich reden kann.
Ja, ganz genau. Und das ist ja natürlich auch was, was wir aus der Gebetstradition des Christentums und auch des Judentums kennen. Also die Bitte oder auch die Klage sind ja neben Lob und Dank tatsächlich auch die großen Gebetsformen. Und die finden sich natürlich auch in der Bibel wieder. Also es ist auch was Urmenschliches, sich eben mit dem, was einen im Innersten bewegt und auch bedrängt, dann eben an Gott zu wenden.
Aber da ist natürlich die Frage, gerade wenn es dramatisch wird, ist es natürlich auch so, dass manch einer so ein bisschen das Gottvertrauen verliert und sich die Frage stellt, warum musste das jetzt so sein? Warum ist da jetzt etwas Schlimmes oder Dramatisches passiert?
Damit sprechen Sie das Grundproblem unseres Glaubens an oder die Grundherausforderung, die der Theodizee-Frage, wie kann ein guter Gott das Leid zulassen? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, vor allen Dingen auch im Jugendalter. Gott rückt in die Distanz, er ist nicht mehr der Alleskönner, der Magier, der das Böse zum Guten wendet. Das erlebt der Jugendliche in seinem Alltag in der Regel nicht. Er erlebt, dass er selbst verantwortlich ist für das, was er tut. Das Gebet am Vorabend wird auch die schlechte Englischklausur nicht zum Besseren befördern. Und damit rückt Gott natürlich in die Distanz, damit wird Beten natürlich auch schwieriger. Trotzdem beten Jugendliche, weil sie merken, nicht unbedingt bewusst, sondern vielleicht erst im Nachhinein, dass das Beten tatsächlich innere Stärke verleihen kann. Es kann Emotionen kontrollieren, es kann eine neue Sichtweise auf Probleme mit sich bringen. Das ist, glaube ich, allgemein bei Jugendlichen wahrzunehmen, dass solche Mechanismen dann funktionieren.
Sie haben eben auch schon angesprochen, dieses zur Ruhe kommen. Hat das auch was damit zu tun, dass man, wenn man eine bestimmte Aufregung verspürt, aufgewühlt ist, dass man versucht, mit diesem zur Ruhe kommen sich zu sortieren und dass dadurch Beten hilfreich wird für die Jugendlichen?
Ganz genau. Also manche machen das natürlich eher spontan, vermutlich die meisten. Aber es ist natürlich auch heutzutage in Schulen etwa üblich, dass man Atemübungen und Ähnliches kennenlernt, um Aufregung zu bekämpfen. Ob das dann schon immer gleich ein Gebet ist im Sinne eines Dialoges, sei mal dahingestellt. Aber es sind zumindest Vorformen, die bei religiös aufgeschlossenen Menschen auch eine Form von Gebet entwickeln können.
Wenn Jugendliche und Eltern dann zusammen sind, wir haben eben diesen Generationenunterschied schon mal angesprochen, dann kann ja natürlich die unterschiedliche Herangehensweise ans Beten auch daran liegen, wie wir Gott betrachten, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja eben schon gehört, dass Beten auch ganz viel mit dem eigenen Gottesbild zu tun hat und dass das eben was ganz Persönliches ist, was sich auch im Laufe des Lebens entwickelt, auch verändern kann natürlich. Und dementsprechend, wie das eigene Gottesbild ist, werden eben auch die Gebete sich unterscheiden.
Und ja, die Gebete unterscheiden sich und die Formen, die unterscheiden sich. Und da gibt es auch moderne Formen, modernere Formen des Gebets, eben aber auch Angebote für Jugendliche wirklich auch gemacht und so gedacht. Was spricht Jugendliche an? Darüber reden wir gleich. Was spricht Jugendliche an? Wie beten Jugendliche denn gerne? Was sind so die Dinge, die sie einladen dazu, ein Gespräch mit Gott zu suchen? Darüber wollen wir jetzt sprechen in der Domradio-Beratung. Herr Professor Höring, was sind da Ihre Erfahrungen? Was mögen Jugendliche? Wie kriegt man sie sozusagen ja dazu, dass sie selber den Wunsch verspüren, mit Gott zu sprechen?
Also am einfachsten ist natürlich, wenn man eine günstige Atmosphäre aufbauen kann. Also aus meiner Erfahrung mit Jugendlichen und an Wochenenden etwa in Haus Altenberg, da reicht es oft, wenn man in den dunklen Altenberger Dom geht, ein wenig Kerzenlicht, leise Musik vielleicht. Das sind alles natürlich Elemente, die auch dann von alleine zur Stille führen.
Das heißt, erstmal das Ruhigwerden steht für Sie wirklich an der obersten Stelle.
Genau. Und gerade für Jugendliche in dem Alter, wo also vorgegebene Texte nachzusprechen nicht mehr attraktiv ist, weil sie sich selber auch positionieren wollen gegenüber ihrem Gottesbild, ist es einfacher, ganz praktisch gesprochen, der Stille Raum zu geben und dann auch zu warten, bis der betende Gott selber hört, wie Sören Kierkegaard es sagt. Das fasziniert Jugendliche nach wie vor.
Also das heißt, dass sie selber gar nicht unbedingt erwarten, dass derjenige innerlich Worte spricht, sondern im Zweifel einfach nur still ist.
Im Zweifel einfach nur still ist, möglicherweise kommen ihm die Worte von alleine schon in den Sinn. In der Regel ist ja so, wenn man still wird, geht einem vieles durch den Kopf. Es ist ja gar nicht so einfach, still zu sein. Wenn es einem dann gelingt, kommen die Worte in der Regel von alleine. Manchmal reichen auch kurze Hinweise, kurze Impulse, nochmal etwa am Abend auf den Tag zurückzuschauen. Was hat sich ereignet? Was habe ich erlebt? Und bei manchen formuliert sich dann vielleicht ein innerliches Gebet von alleine. Bei manchen ist es das Verweilen in der stillen Wahrnehmung der Erlebnisse. Auch das ist ja schon eine Form von Gebet.
Haben Sie denn da auch schon mal Überraschungen erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist Beten? Das ist auch Beten? Ich dachte immer, das ist dieses Aufsagen vom Vaterunser und so.
Das trifft man natürlich immer noch, dass Jugendliche überrascht sind, etwa auch in der Firmenkatechese, wenn man solche Elemente mit ihnen vornimmt, dass sie dachten, sie müssten ja etwas leisten und Beten sei irgendwie eine Leistung. Da sind wir, glaube ich, in der Kirche schon lange von weggekommen, aber dennoch überrascht es immer noch, dass vor Ort bei vielen Menschen dieses Umdenken noch gar nicht angekommen ist.
Tja, und mit Kerzen ist man auch hier im Bistum sehr viel unterwegs gewesen, hat auch einige Jugendliche betend dann erleben dürfen.
Ja, also Kerzen haben wir bei ganz vielen Jugendgottesdiensten natürlich im Einsatz. Man sieht das ja auch, zum Beispiel wenn wir jetzt an Weltjugendtag denken, ne? Da hatten wir jetzt auch die Auftaktveranstaltung für unsere Vorbereitung auf den Weltjugendtag und der Kölner Dom mit Kerzen erleuchtet und wenn dann jeder auch noch eine Kerze in der Hand hat, das ist schon eine Atmosphäre, die einfach auch wirklich unter die Haut geht und die anziehend ist. Deshalb denke ich auch, also es braucht oft gar nicht viel, sondern es braucht etwas, was authentisch ist, was auch schön ist. Also Beten soll auch irgendwie schön sein, wenn man das so sagen darf oder so ausdrücken darf. Und das versuchen wir eben auch in den Jugendgottesdiensten, die wir von der Abteilung Jugendseelsorge aus anbieten. Ob das jetzt eben zum Beispiel diese Vigil ist beim Weltjugendtag oder zur Vorbereitung auf den Weltjugendtag oder jetzt auch aktuell die Adventsmessen in Altenberg, die der Diözesan Jugendseelsorger anbietet, die eben auch atmosphärisch sehr, sehr schön gestaltet sind und oft spielt Kerzenlicht eben da eine große Rolle.
Kerzenlicht spielt auch eine große Rolle in Frankreich. Viele Jugendliche waren schon in Frankreich, in dem Ort Thésée. Warum sind die Thésée-Brüder und ihr Gebet auch für viele Jugendliche so faszinierend?
Also nebst dem einladenden Charakter, den die Brüder da ausstrahlen, die Willkommenskultur, die man da erfährt, ist es natürlich der kontemplative Charakter der Gebetszeiten, wo wenige Texte, kurze Sätze immer und immer wieder wiederholt werden, in den unterschiedlichsten Sprachen. Das ist noch nicht mal immer in Deutsch. Aber diese wiederkehrende und einfache Melodie, die dann unter diese Liedrufe gelegt wird, das ist das, was auch in die Stille führt. Und das ist das, was dann junge Menschen in den Gottesdiensten in Taizé so fasziniert.
Sicherlich ja auch viel der Gesang und Musik ist ja auch was, was alle Menschen, glaube ich, mögen.
Und das ist das Überraschende. Das ist ja keine poppige, rhythmische Musik, sondern das sind ja ganz einfache Gesänge, die so ein bisschen auch noch die Atmosphäre der Gregorianik mit herübertragen, die natürlich aus dem frankophonen Raum kommen und daraus leben. Aber das ist doch etwas Eigenartiges, dass Jugendliche das auch faszinieren kann.
Wir hören uns mal an, wie das klingt und vielleicht kann man dann auch zu Hause am Frühstückstisch oder beim Abendbrot oder wo auch immer man sich gerade befindet, ruhig werden, wenn man so etwas hört. Laudate Dominum Taizé Lieder hören Jugendliche gerne und für die, die nicht genau wissen, wie sie sich das dort vorstellen können, kann Professor Patrick Höring mal ganz kurz beschreiben, wie das da aussieht, wenn es sich in Taizé so anhört wie gerade.
Es ist eine riesige Kirche, die von Schlichtheit gekennzeichnet ist, gedämpftes Licht, man sitzt auf dem nackten Boden. Und die Atmosphäre ist eine warme, durch zahllose Stoffbahnen in gelb-orangen Farbtönen, also eine heimelige, warme Atmosphäre zugleich, in der es einfach schön ist und gut ist. Und Religion, das glaube ich, ist auch ihre Funktion, zunächst einmal Stabilität und Wohlbefinden auch zu vermitteln. Das erlebt man da handfest.
Dass Beten schön sein kann, erleben junge Menschen in Taizé und wir haben auch gleich noch eine ganze Stunde lang Zeit, über das Beten und die Jugendlichen zu sprechen. Mit Dagmar Peterson. Wir sprechen heute über die Jugendlichen und wie sie beten. Und ich habe zwei Gäste gegenüber sitzen. Marianne Bauer ist Referentin für religiöse Jugendbildung und Professor Patrick Höring ist Professor für Religionspädagogik. Und Frau Bauer, Sie haben etwas mitgebracht, ein Buch sozusagen, was es noch nicht offiziell gibt, aber bald geben wird, weil es schon so ein bisschen eine Vorbereitung auf den Weltjugendtag ist. Und das ist ein Buch mit Gebeten für junge Menschen und da wollen wir gerne jetzt ein Gebet von Ihnen hören.
Ich lebe gern. Guten Morgen, mein Gott. Ich freue mich auf den Tag. Ich lebe gern und das will ich dir sagen. So geht es heute nicht allen. Darum gib mir strahlende Augen, hilfreiche Hände, aufmerksame Ohren, wärmende Worte, beruhigendes Schweigen, ein Blick für das, was zwischen den Zeilen steht. Und eine ansteckende Fröhlichkeit. Schenke mir ein klares Gedächtnis für mein schönes Leben heute, damit ich mich daran erinnere, wenn es mir selbst mal schlecht geht.
Ein Gebet, was junge Leute ansprechen soll. Was denken Sie, ist an diesem Gebet vielleicht anders als ja, an Gebeten, die im Gebetbuch stehen, das wir uns in der Kirche in die Hand nehmen?
Ja, es ist eine Sprache, die wir heute sprechen, sage ich mal. Und es ist tatsächlich ein Text, der auch von jungen Leuten verfasst worden ist. Sie haben ja gerade das Gebetbuch schon angesprochen, das nennt sich Pray und ist tatsächlich ein Gebetbuch von jungen Leuten für junge Leute, was jetzt in Vorbereitung zum Weltjugendtag auch ganz neu auf den Markt kommt vom Verlag Butzen und Berker. Und es war tatsächlich so, dass junge Menschen im Vorfeld einfach eingeladen waren, Gebete zu schreiben und die einzusenden. Und dann hat man eben eine Auswahl getroffen und
Das sind Gebete von Jugendlichen
genau. Für
Jugendliche.
Genau.
Und es sind genau die Dinge dort vorhanden, die, glaube ich, die Jugendlichen tatsächlich beschäftigen. Welchen Weg soll ich gehen? Das ist eine Überschrift eines Gebetes hier. Das sind natürlich Themen, die wahrscheinlich genau im Jugendalter ganz besonders beschäftigen.
Ich bin skeptisch. Also der Wert des Buches liegt darin, dass die jungen Menschen selber die Texte verfasst haben. Ob das Buch, und es gibt ja von solchen Büchern eine Fülle auf dem Markt, wirklich dem Beten zu mehr Attraktivität verhilft, da bin ich doch skeptisch. Meiner Erfahrung nach sind es natürlich authentische Texte, keine Frage, aber es sind ja immer Texte anderer Personen. Und ich hatte immer so den Eindruck, ja gerade jetzt in dem Moment ist es dann doch nicht so ganz genau das, was ich selber sagen will. Also um das Beten zu fördern, glaube ich, braucht es andere Wege als eine Fülle von Gebetbüchern mit Texten anderer Menschen. Wir wollen ja eigentlich dazu kommen, dass junge Menschen selber eigene Worte finden.
So ein Lesebuch, da nenne ich es mal, oder Gebetbuch, wo man die Gebete von anderen lesen kann, ist sicherlich natürlich anregend zu sehen, auch was denken andere Jugendliche. Also wahrscheinlich findet der Jugendliche sich da wieder. Aber wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie sagen, damit betet er ja noch nicht selbst.
So ist es. Das kann vielleicht ein Ansporn sein und man ist vielleicht beeindruckt und will es dann auch selbst versuchen. Das würde ich mir wünschen. Aber es braucht dann, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr, um ins eigene Beten zu kommen. Das muss man, glaube ich, tatsächlich lernen oder selbst entdecken.
So ein bisschen haben wir darüber eben schon geredet. Was würden Sie sagen, wäre so der nächste Schritt nach dem Ruhigwerden?
Sensibel wahrzunehmen, was habe ich denn erlebt und was habe ich gespürt in diesen Erlebnissen, wenn ich Menschen begegnet bin, wenn ich in der Natur war, wenn ich gearbeitet habe. Was löst das in mir aus? Möglicherweise kommen da auch Fragen von Schuld natürlich hervor, wenn ich anderen etwas schuldig geblieben bin und ich kann mein Leben ändern daraufhin. Möglicherweise kommt Dankbarkeit, Staunen hervor, wenn ich schöne Erlebnisse gemacht habe. Oder wenn ich vorausblicke auf das, was mir bevorsteht, etwa morgen eines Tages, dass ich nochmal in den Blick nehme, was kommt da auf mich zu, und ganz still für mich oder dann eben auch in Worten Kraft und Beistand dafür erbitte. Das wäre schon ein ganz inniges Gebet aus meiner Sicht.
Gibt es ja moderne Formen des Gebets oder ist es wirklich einfach eine Sache der moderneren Sprache, die sich einfach sowieso weiterentwickelt hat?
Das ist es. Es ist die Sprache der Zeit, wenn Menschen spontan aus sich heraus beten und dann sind es die Worte, die sie auch sonst verwenden. Alles andere wäre künstlich und wäre wahrscheinlich nicht authentisch, sondern dann sind es die Worte, die wir auch heute sagen. Und ganz einfache Worte. Je einfacher, glaube ich, desto inniger ist das Gebet auch.
Welche Rolle spielt Musik beim Beten oder beim Gottesdienst?
Eine große Rolle. Also Musik ist für Jugendliche ja grundsätzlich was, was eine große Bedeutung hat. Und es heißt ja auch so schön, wer singt, betet doppelt. Und insofern ist Musik schon ein großer und wichtiger Bestandteil von Gottesdiensten, aber auch von Gebet, weil es eben mit schönen Worten auch nochmal hineinführt in ein Gefühl, was mir hilft auszudrücken, was mich gerade vielleicht auch bewegt.
Liegt das vielleicht auch daran, dass man auch singen spüren kann, dass man dann auch tief atmet und auch automatisch ruhiger wird?
Natürlich, beten ist ja etwas, was den ganzen Menschen ansprechen kann und soll. Und da gehören die Emotionen hinzu, ganz eindeutig. Und Emotionen sind überhaupt für die persönliche Religiosität etwas ganz Zentrales. Musik stimuliert dies und hat daher eine große Bedeutung auch in der Religiosität und im Gebetsleben.
Haben Sie schon mal erlebt, dass Jugendliche dabei waren, die trotz allem mit den Kerzen oder mit dem Ruhigwerden nicht so viel anfangen konnten, denen es sehr schwer gefallen ist, die gesagt haben, ich kann einfach nicht beten?
Die gibt es zweifelsohne, die sich überfordert fühlen von dieser plötzlichen anderen alternativen Atmosphäre. Oder junge Leute, die eben aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch eine Distanz zu Glauben und Glaubensvollzügen haben. Natürlich gibt es die und das wird vermutlich auch die große Mehrheit sein.
Wir reden heute übers Beten und über Jugendliche und Frau Bauer hat eben schon angesprochen, der Weltjugendtag ist ja schon vor der Türe und wir beschäftigen uns auch natürlich gleich damit. Da sind ja viele Jugendliche auch als freiwillige Helfer mit dabei. Viele erinnern sich vielleicht noch, der Weltjugendtag hier bei uns vor der Haustür sozusagen. Viele Menschen waren dort und haben das zum ersten Mal erlebt. Andere wiederum waren schon in der ganzen Welt unterwegs, in Australien, in Kanada, wo auch immer. Jetzt ist Polen an der Reihe, gar nicht so weit von uns weg und die Jugendlichen bereiten sich schon vor und Marianne Bauer bereitet sich auch schon vor. Sie werden hinfahren?
Ja, genau. Ich werde hinfahren und ich habe auch die Aufgabe, die Vorbereitung hier im Erzbistum Köln zu koordinieren und als Projektleitung da eben zu gucken, dass wir dann auch gut gesettelt zum Weltjugendtag fahren.
Die Jugendlichen, die da mitkommen oder die auch freiwillig helfen werden, das sind Jugendliche, die sowieso beten?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Das wird auch sicherlich da sehr unterschiedlich sein. Also wir werden natürlich Jugendliche dabei haben, für die das ganz selbstverständlich und natürlich ist, auch täglich zu beten. Aber es wird auch die jungen Menschen geben, die das vielleicht nicht ganz so regelmäßig tun.
Kommen manche junge Leute durch solche Ereignisse ans Beten, indem sie einfach mitgerissen werden, wenn andere sagen, ach komm doch mit, das ist toll?
Ja, ich glaube schon, dass das ansteckend ist. Also so eine große Masse zu erleben, die gemeinsam betet oder eben auch einen Gottesdienst, wie eben zum Beispiel die Vigil mit dem Papst, zu erleben, das kann auch schon nochmal für einen so berührend sein, dass man da für sich was Neues entdeckt und auch was pflegen will, was man vielleicht vorher so gar nicht in seinem Alltag gepflegt hat.
Das ist ja auch dann teilweise vielleicht eine andere Art der Gebetsform als die, die den Jugendlichen so klassisch dann bekannt sind.
Zum Teil schon. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist der Weltjugendtag schon auch von der Gebetsform her eher klassisch. Also gerade wenn wir jetzt auf Polen schauen, was ja noch traditionell ein sehr katholisches Land ist, da werden uns natürlich auch junge Menschen begegnen, für die Rosenkranzbeten zum Beispiel noch sehr viel selbstverständlicher ist, als das für viele deutsche Jugendliche der Fall ist. Oder eben Gebet überhaupt, auch Engel des Herrn oder gegrüßet seist du Maria eben zu beten. Gerade in Polen spielt das eben noch eine ganz andere Rolle, als wir das vielleicht hier so kennen.
Das ist eine spannende Geschichte, das mit dem Rosenkranz. Herr Höring, haben Sie Erfahrung damit, mit Jugendlichen mal den Rosenkranz zu beten? Haben Sie das mal ausprobiert?
Ich habe das ausprobiert an bestimmten Punkten, aber nicht sitzend in der Kirche, sondern da, wo wir auf Ferienfahrten unterwegs waren, in den Bergen etwa. Wo man zum Beispiel ausprobieren kann, dass sich das Rosenkranzgebet auch mit dem Schreiten und Wandern und dem Atmen zu etwas Ganzheitlichem entwickeln kann. Aber das waren einzelne Erfahrungen, einzelne Versuche. Insgesamt glaube ich, dass Rosenkranzgebet schon etwas sehr Anspruchsvolles ist und für Jugendliche möglicherweise auch zunächst mal schwierig daherkommt.
Aber sicherlich auch doch spannend, oder? Oder kommt es eher als was Altbackenes, sehr Frommes daher?
Na, ich glaube, es kommt schon als etwas Ungewohntes daher. Da es ja auch immer weniger Eltern gibt, die den Rosenkranz beten, ist es ja etwas, was sie vermutlich gar nicht mehr kennen. Daher ist es zunächst mal etwas Neues und Unbelastetes, wie viele andere religiöse Vollzüge ja im Übrigen auch.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Großveranstaltungen eben oder wo große Gruppen eben zusammenkommen. Wir haben TC genannt, Weltjugendtag genannt. Wie sieht es aus mit Night Fever?
Night Fever ist ja eine sehr ähnliche spirituelle Form oder religiöse Form, wie es in TC auch gepflegt wird, obwohl es kernkatholisch ist, weil dort das Allerheiligste ausgesetzt wird. Aber die Atmosphäre ist doch sehr ähnlich, Kerzenlicht, einfache Gesänge. Das Markanteste an Night Fever ist aus meiner Sicht das Hinausgehen aus der Kirche und das Ansprechen der Passanten. Das ist, glaube ich, das Merkmal, das man nicht zu erkennen gibt, das ist hier eine geschlossene Veranstaltung nur für uns, sondern wir laden die Menschen ein, so wie sie daherkommen, teilzuhaben an unserem Glauben. Das ist, glaube ich, das Spezifische dieser Gottesdienstform.
Und mit dieser direkten Einladung holt man aber auch eben Menschen dazu, junge Leute, die mit dem Beten noch weniger in Kontakt waren vorher.
Das denke ich ganz sicher. Und so wird man in der Kirche dann, etwa im Kölner Dom, sehr unterschiedliche Menschen dort in den Reihen haben. Menschen, denen es einfach gefällt, ein Licht anzuzünden. Menschen, die vielleicht auch still werden und das genießen. Vielleicht aber auch Menschen, die in ein tiefes inneres Gebet, vielleicht auch in einer tiefen inneren Jesusbeziehung leben. Das wird sehr, sehr unterschiedlich sein.
Wir wollen uns noch mal ein bisschen zur Ruhe begeben, also ein bisschen ruhiger werden und auch nochmal tatsächlich so ein TC-Gesang jetzt hören, weil das eben was ist, obwohl, Frau Bauer, Sie haben es auch schon gesagt, das ist eigentlich auch nichts Modernes, keine moderne Form. Was glauben Sie, warum diese ja eher gar nicht moderne Form doch die Jugendlichen so anspricht?
Ja, weil sie eben trotzdem schlicht und einfach ist. Also viele denken ja, dass TC tatsächlich was Neues ist, aber sie basiert eigentlich auf uralten Gesängen oder auch auf uralten Worten, die aber eben in einer sehr heutigen und einfachen Sprache oder Melodie auch daherkommen. Also TC ist einfach auch was, wo jeder mitmachen kann, wo ich nicht einen komplizierten Choral auswendig lernen muss, sondern wo ich vielleicht, wenn ich ein, zweimal zugehört habe, selber mich mit hineinschwingen kann und auch mitsingen kann. Und das einfach auch einen sehr einladenden Charakter hat. Ne? Also ich fühle mich auch eingeladen, mich da hineinzugeben und einzustimmen. Also diese wirklich einfachen Texte, einfachen Melodien sind, glaube ich, was wirklich auch sehr anziehend wirkt.
Hat das dann doch noch wieder was von Ritualen, was man von früh aus der Kindheit dann kennt, mitzumachen und sich wohlzufühlen, geborgen zu fühlen wie ein Kind zu Hause?
Ja. Also ich glaube, Religion ist doch tatsächlich der Ort, wo man Geborgenheit erleben soll. Wenn wir etwa die Bilder der Kirche uns anschauen, da sprechen wir ja auch von der Mutter. Das sind ja alles Bilder, die Geborgenheit auch ausstrahlen sollen. Und wenn man das in der Atmosphäre des Kirchenraumes dann erlebt, dann würde ich sagen, ist es doch gelungen.
die Domradio-Beratung. Heute geht es ums Beten mit Jugendlichen. Wie kann man mit Jugendlichen beten? Wie kann man sie dafür begeistern? Ja, kann man vielleicht einfach im Kindesalter einen Grundstein legen, das Interesse wecken fürs Beten? Das haben meine Gäste eben schon beide bejaht. Ja, und wie geht es dann weiter? Wie kann man quasi es schaffen, über die Pubertät hinweg einen Jugendlichen so ein bisschen ja, zu leiten und zu stützen, dass er so ein bisschen die Verbindung zu Gott behalten kann?
Ich glaube, es braucht einfach dazu praktische Anleitungen. Wie kann ich am Beginn eines Tages oder am Ende eines Tages das verarbeiten, was ich erlebt habe oder mich vorbereiten auf das, was vor mir steht? Das sind ja oft ganz einfache Schritte, sich Zeit zu nehmen, in der Stille einen Moment zur Ruhe zu kommen und dann seine Gedanken in Worte zu fassen oder auch in der Stille zu bleiben. Das sind so einfache Schritte. Und wenn man die an den bestimmten Punkten, wo man mit Jugendlichen zusammenkommt, ihnen vormacht und ihnen anbietet, greift vielleicht der eine oder andere auch dazu und kann das in seinen Lebensentwurf integrieren.
Sie selber haben auch die Erfahrung mit Jugendlichen gemacht. An welchen Stellen wird es schwierig? An welchen Stellen kann man aber doch noch schaffen, die Jugendlichen so am Ball zu halten, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, also sich mit Gott auseinanderzusetzen, mit ihrer Beziehung zu Gott?
Günstig sind in der Regel immer Sondersituationen. Der normale Alltag lässt da oft wenig zu. Das ist ja etwa auch die Not des Religionsunterrichtes, weil er einfach in einem normalen, verregelten Alltag stattfindet. Wenn wir in der Jugendarbeit mit jungen Menschen arbeiten, haben wir natürlich die große Chance, das in Situationen zu tun, wo Raum ist, wo Zeit ist, wo möglicherweise auch Grenz- und Schlüsselerfahrungen stattfinden können. Etwa wenn man in der Natur ist, wenn man Kirchenräume für sich entdeckt, wenn man ein Wochenende in der Gruppe erlebt und gruppendynamische Effekte auftreten. Das sind natürlich Erfahrungen, die man so im normalen Alltag nicht zur Verfügung hat und dann auch nicht einer religiösen Deutung zur Verfügung stehen.
Wie kann man denn als Gruppenleiter zum Beispiel im Ferienlager, Frau Bauer, mit Jugendlichen beten, wenn man vielleicht eine große Gruppe hat und das Gefühl hat, so, da sind einige, die kennen das noch gar nicht so?
Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist natürlich zunächst mal, dass ich selber auch bete und dass ich eine Gebetserfahrung mitbringe und jetzt nicht sozusagen das als Pflicht sehe, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier in der katholischen Ferienfreizeit und jetzt muss ich das tun und dann eben anfange, hektisch in irgendwelchen Büchern nach irgendwelchen Texten zu suchen. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, zu gucken, wie bete ich eigentlich und warum ist mir das wichtig? Und ausgehend dann eben von dieser persönlichen Erfahrung auch bietet sich dann eben auch die Chance, mit der Gruppe Jugendlicher oder auch älterer Kinder oder auch kleinerer Kinder eben auch zu beten. An der Stelle finde ich dann auch immer wichtig zu sagen, also in Ritualen, nicht jeden Tag was anderes zu machen zum Beispiel, sondern zu sagen, okay, es gibt immer ein Morgengebet als Einstieg in den Morgen und das muss auch gar nicht viel sein. Da reicht vielleicht auch so ein Schema wie ein Lied, ein Text, ein Segen. Und da kann ich natürlich auch junge Menschen einladen, zum Beispiel aus einem Buch oder auch aus einer Box. Es gibt so eine schöne Prayer-Box, wo so ganz kurze, knappe, moderne Gebete auch drauf sind. Den Jugendlichen vorher bitten, sich da was auszusuchen, was ihn vielleicht auch anspricht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das schon auch über die Zeit hin eine Wirkung entfaltet. So, das muss man eben auch üben und gerade so ein Ritual hilft dann auch dabei.
Das Ritual hilft, aber auch vielleicht eben da die Möglichkeit, was auszuwählen, weil die Angst ja erstmal da ist, mache ich das richtig, wie geht beten? Es ist so dieses Gefühl von, da stellt einer so eine Leistungsanforderung an mich.
Also wichtig ist in dem Fall Jugendliche und überhaupt jeden Menschen, es gilt für Erwachsene ja gleichermaßen, aktiv zu beteiligen, ohne sie alleine zu lassen. Wer Hilfestellung braucht, dem sollte man natürlich entsprechend da auch begleiten. Aber wichtig ist, dass junge Menschen sich da einbringen können. Und wie Marianne richtig sagt, die Regelmäßigkeit ist die beste Schule des Betens. Ja. Also wenn ich geübt habe über 2 Wochen in einem Ferienlager, dass es abends eine Zeit der Stille gibt, dann ist das vielleicht etwas, was ich auch gern dann zu Hause auch mal ausprobieren möchte, wenn ich alleine bin.
Sie leiten auch ein bisschen zum Beten an in einem kleinen Büchlein, das Sie mitgebracht haben. Vorne drauf 2 Hände und eine Kerzenflamme, also ein Bild, was erstmal sehr ja, in den Advent jetzt auch durchaus reinpasst, in eine gemütliche Zeit, wo man denkt, da kann man sich Zeit und Ruhe nehmen. Und das Buch heißt Beten, so einfach geht's. Also das heißt, Beten ist nicht schwer?
Beten ist überhaupt nicht schwer. Wenn Sie jetzt gerade die Adventszeit ansprechen, dann ist ja auch die große Chance unserer geprägten Zeiten im Kirchenjahr, Advent und Fastenzeit, da besondere Akzente zu setzen, sich das einmal vorzunehmen, Beten nochmal wieder neu zu entdecken und auszuprobieren. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen nutzen gerade auch diese Zeiten, trotz Adventsmarkt und Weihnachtsmarkt, auch tatsächlich den Advent zu nutzen, um einmal zur Ruhe zu kommen.
Gerade wenn man im Trubel ist, kann man die Ruhe vielleicht auch umso mehr genießen?
Naja, das ist ja eine alte Regel von Franz von Sales, wenn man viel zu tun hat und man meint, man hätte keine Zeit zu beten, soll man erst recht doppelt so viel beten.
Guter Hinweis. Wir wollen gleich nochmal zusammenfassen, wie Jugendliche beten und nochmal über den Tellerrand dann auch hinausschauen. Denn in anderen Ländern ist Beten für Jugendliche vielleicht anders als hier bei uns. Manchmal ist Jugendlichen Beten peinlich. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Und das gibt sich dann, wenn sie älter werden, wenn sie erwachsen werden, ja meistens wieder. Aber in anderen Ländern, da gibt es andere Sitten und Bräuche und andere Selbstverständlichkeiten. Und in nicht allen Ländern ist das ja so wie bei uns. Da ist Beten teilweise normal und überhaupt nicht peinlich. Marianne Bauer, Sie haben sich damit auch ein bisschen beschäftigt mit diesem Thema. In welchen Ländern ist denn Beten ganz normal, ganz selbstverständlich, auch für die Jugendlichen, die gerade die Pubertät durchleben?
Ja, also ich würde jetzt als Beispiel mal Litauen zum Beispiel bringen, wo ich selber erlebt habe, dass das da einfach auch noch viel selbstverständlicher, traditioneller ist, dass junge Menschen wirklich auch damit aufwachsen, dass Gebet zum Alltag dazugehört. Genauso wie man eben miteinander frühstückt oder wie man sich eben die Zähne putzt, so gehört eben auch Beten einfach zum Alltag dazu. Und das merkt man dann natürlich auch, wenn man da in so einer internationalen Jugendbegegnung zusammen ist und junge Menschen auch gar keine Hemmschwellen irgendwie haben, zu sagen, so jetzt bete ich einfach mal vor oder lass uns doch mal kurz versammeln und ein kurzes Gebet sprechen. Also das ist da viel natürlicher und gehört einfach dazu und die trauen sich dann auch.
Wenn in anderen Ländern anders gebetet wird unter Jugendlichen, hat das auch einen Einfluss auf die deutschen Jugendlichen, die das miterleben?
Natürlich, also es ist ja schon auch faszinierend zu erleben, wenn Gleichaltrige da viel selbstverständlicher mit umgehen. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance von so internationalen Treffen. Also gerade, wenn es eben jetzt vielleicht nicht nur europäische junge Menschen sind, sondern wenn wir dann vielleicht auch noch nach Afrika oder Lateinamerika gucken, wo Beten ja auch oft etwas viel Bewegteres ist, als wir das so kennen. Also wirklich auch der ganze Körper dann ins Gebet mit einschwingt sozusagen. Dann hat das schon auch natürlich eine Faszination. Und lädt auch ein, mitzumachen. Die Frage ist dann immer, was mache ich damit, wenn ich wieder zu Hause bin? Ne? Also wie kann ich das, was mich da fasziniert hat, was mich begeistert hat, auch in den eigenen Alltag integrieren? Oder ist es dann einfach nur ein Impuls gewesen, von dem ich sozusagen aus der Erinnerung heraus auch zehre?
Also bei Sportlern ist es ja auch so, dass viele sagen und erzählen in Interviews, dass sie beten. Das dürfte ja wahrscheinlich auch wieder für Jugendliche so ein positives Zeichen sein, dass man sich da nicht mit verstecken muss.
Vorbilder sind natürlich im Jugendalter sehr gefragt. Und wenn Fußballspieler sehr authentisch davon erzählen, dass sie beten, ist das natürlich auch für Jugendliche etwas Beeindruckendes. Und es senkt die Hemmschwelle, es dann vielleicht auch selbst einmal zu versuchen.
Jugendliche beten zum Beispiel auch in Exerzitien. Das macht man häufig mit der Schule, aber im Jugendalter manchmal zum Beispiel bei der Firmenvorbereitung. Die Jugendlichen müssen aber ja erstmal zu ihnen kommen. Viele von denen haben also eben schon den Kontakt zur Kirche, haben wir eben gesagt. Was ist so das Besondere daran, da Jugendliche mal nochmal auf eine neue Art zusammenzubringen?
Exerzitien sind eine Sondersituation, wenn man aus dem normalen Alltag heraussteigen kann und etwa in einem Jugendhaus oder in einem Kloster die Zeit verbringt. Das ist nicht immer möglich und das sind immer nur Einzelmomente. Daher gibt es ja diese schon längere Bewegung der Exerzitien auch im Alltag, an die etwa die Jugendseelsorge im Erzbistum Köln angeschlossen hat und dafür auch ein eigenes Produkt entwickelt hat unter dem Titel Timeout. Das ist eine Woche lang für jeden Tag ein Impuls, den man zu Hause an die Hand bekommt, dass der sich verbindet mit einem abendlichen Treffen in der Gruppe vor Ort, dort, wo man in der Gemeinde ist oder im Jugendverband. Und letztlich ist das auch eine Form, beten zu lernen. Selber mit der Heiligen Schrift, mit dem lieben Gott durch den Tag zu gehen und am Abend in der Gruppe das miteinander zu vertiefen und sich zu stärken, ist eigentlich eine hervorragende, intensive Zeit von 7 Tagen. Und man muss dazu nicht wegfahren, man kann das unter den normalen Bedingungen des Alltags einüben.
Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Sehr positive. Also die Rückmeldungen, die wir kriegen, sind wirklich positiv, dass das eben auch wirklich genutzt wird von pastoralen Diensten in den Gemeinden. Man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, es sind jetzt nicht Tausende von Jugendlichen, die das anfordern, aber es sind schon jedes Jahr eine größere Gruppe. Also wir geben jedes Jahr ungefähr 1500 Hefte heraus. Das aktuelle Heft wird jetzt auch im Advent erscheinen und die Nachfrage ist also nach wie vor da, das zu nutzen und in der Gemeinde dann auch eben mit einer Gruppe Jugendlicher diese Exerzitien im Alltag eben auch durchzuführen. Und die Chance ist ja, dass man das eigentlich immer und jederzeit tun kann, also das ganze Jahr über, immer dann, wenn man denkt, ja, jetzt passt das in unserer Pfarrei und es gibt hier Jugendliche, die würden sich gerne auf so einen Weg einlassen.
Warum macht es Ihnen Spaß, mit Jugendlichen zu beten?
Mit Jugendlichen zu beten macht Spaß, weil sie oft da noch sehr unbefangen sind und es gilt Neuland, Neues zu entdecken. Es ist aber manchmal auch einfach die Natürlichkeit, mit der junge Leute ohnehin ja leben und in den Kontakt mit anderen treten. Das macht es schön, auch mit jungen Leuten Gebet zu entdecken.
Ja, für mich hat es ganz viel damit zu tun, eben wirklich auch Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen und auch zu merken, dass man da für sie da sein kann. Ne? Also vielleicht ein konkretes Beispiel am Schluss, dass junge Menschen mich eben im Rahmen von einer Ausstellung auch gebeten haben, kannst du mal bitte mit uns beten? Unsere Lehrerin ist schwer krank im Krankenhaus und wir haben jetzt einfach ein Bedürfnis danach. Und da habe ich so gemerkt, ja, da habe ich das Gefühl, da bin ich am richtigen Platz und ich kann denen was mit auf den Weg geben und die fühlen sich ernst genommen. Und das ist einfach schön zu sehen.
Wie junge Menschen beten, darüber haben wir heute gesprochen. Und im Studio zu Gast waren Marianne Bauer, Referentin für religiöse Jugendbildung, und Professor Patrick Höring, Professor für Religionspädagogik. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier im Domradio.
Wir danken Ihnen für die Einladung.
Dankeschön.
Und mein Name ist Dagmar Peters.